Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die neue Studie zur Lesekompetenz von Kindern wird in diesen Minuten veröffentlichen. Sie wird uns beschäftigen. Zunächst gehen wir aber auf große Fahrt mit einem weltreisenden Naturforscher, den die meisten von uns mit zauberhaft romantischer Literatur verbinden. Adalbert von Chamisso, der Autor des Peter Schlemel, wird uns jetzt ganz anders näher gebracht in einem umfangreichen Buch des Biologen und Wissenschaftshistorikers Matthias Glaubrecht, der Chamissos spektakuläre Forschungsreise recherchiert hat. Adalbert von Chamisso ist im kollektiven literarischen Gedächtnis fest als romantischer Dichter verankert. Mit Peter Schlemel, dem Mann, der seinen Schatten dem Teufel verkauft, hat er eine sprichwörtliche Figur erschaffen. Eine andere Rolle, die er selbst einnahm, ist weniger bekannt und jedoch kulturgeschichtlich ebenso bedeutend, wie uns jetzt dieses Buch enthüllt: Dichter, Naturkundler, Welterforscher. Adalbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. Geschrieben hat es der Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker Matthias Glaubrecht. Er ist in Hamburg, wo er lebt, in einem Studio. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Glaubrecht.
Einen schönen guten Morgen.
Ich sag's mal gleich pompös zu Beginn, Herr Glaubrecht. Ihr Buch ist nicht nur rein äußerlich schon ein Hammer mit fast 700 Seiten. Ebenso stark ist die Geschichte, eine Abenteuerfahrt um die halbe Welt mit spektakulären naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja bis zu Charles Darwin vorgedrungen sind. Man reibt sich die Augen und fragt zugleich, warum ist anscheinend Adalbert von Chamisso als Forscher so wenig bekannt?
Ja, das war tatsächlich etwas, was mich auch gleich von Anfang an ebenso fasziniert hat wie verwirrt hat. Ich bin natürlich als Naturforscher auf eine Figur gestoßen, die in Berlin, wo ich damals gearbeitet habe, am Naturkundemuseum, viele Objekte hinterlassen hat. Und man kannte Chamisso aber natürlich immer als Lyriker. Und wenn man dann in der Literatur recherchierte, dann stellte man fest, der ist eigentlich völlig in Vergessenheit geraten, sodass heute auch in den biologischen Lehrbüchern nie ein Hinweis zu finden ist, was er eigentlich gefunden hat, was heute aber Teil des Lehrbuchwissens geworden ist. Und es ist so selbstverständlich geworden, aber die Spuren haben sich eben verloren.
Also ich war so verblüfft bei all dem Interesse, dass man zum Beispiel für die Zeitgenossen der Humboldt-Brüder aufgebracht hat. Da hätte er ja im Fahrwasser doch eigentlich mächtig mitschwimmen müssen, ne?
Das stimmt. Bei Humboldt ist das ja nochmal ein anderes Problem, dass wir heute so retrospektive Zuschreibungen haben für alles Mögliche, was Humboldt gemacht hat. Und da wird ihm viel mehr angedichtet, buchstäblich, als Humboldt gut tut. Und bei Chamisso ist es ganz anders. Da fehlt sozusagen dieser Teil, ihn als Naturforscher noch zu sehen. Und das war natürlich sehr spannend, ihn dann, das hat mich jetzt fast etwas mehr als ein Jahrzehnt gekostet, ihn auszugraben und auch seine Stücke dann tatsächlich wiederzufinden.
Gut, Herr Glaubrecht, dann gehen wir jetzt auf große Fahrt zur Nordostpassage auf der Rurik, so hieß das Schiff. Im Sommer 1815 sticht es in See. Adalbert von Chamisso ist 34 Jahre alt. Wie kam er denn an Bord?
Das war reiner Zufall. Man muss heute, wenn man das ganz hart ausdrückt, sagen, er war dritte Wahl. Das war eine russische Expedition, die so in diesem Zwischenfeld zwischen staatlich organisiert und privater Unternehmung war. Sie diente eigentlich einer Aktiengesellschaft, dem Pelzhandel, den man im Pazifik ausbauen wollte. Und zwei Naturforscher, die man vorher gefragt hatte, die hatten abgesagt aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise aber auch in Ahnung, dass da die Unterbringung auf diesem Schiff, das sind ja kleine Segelboote gewesen, da musste man sich die Kabinen mit mehreren Leuten teilen, dass das alles nicht so angenehm war. Und Adalbert von Chamisso hat durch Kontakte von Literaten, die man damals also wirklich auch über ganz Europa gespannt hatte, einen Brief schreiben lassen in seinem Namen, er wäre gern bei dieser Expedition dabei. Und da hatten die anderen beiden Naturforscher gerade abgesagt. Und innerhalb von 4 Wochen hat man dann gesagt, okay, du bist dabei, begib dich doch bitte entweder nach St. Petersburg zu einem früheren Zeitpunkt im Juni oder dann im August spätestens nach Kopenhagen. Und das hat Chamisso gemacht. Er fährt mit einer Postkutsche über Hamburg und Kiel, dann eine Fähre nach Kopenhagen und geht Anfang August 1815 auf diese abenteuerliche Fahrt. Und ich glaube, er wusste gar nicht, worauf er sich einlässt. Er war noch nie an Bord eines Schiffes und schon bei dem Postschiff zwischen Kiel und Kopenhagen wird er seekrank und das wird sich auch auf der Rurik nachher 3 Jahre lang nicht geben.
Wie ist er denn überhaupt zum Naturforscher geworden? Wie hat sich denn dieses Interesse entwickelt?
Ja, wir würden heute sagen, zweiter Bildungsweg. Er ist als Naturforscher ein Spätgeborener. Er stammt ursprünglich aus einer adligen, aristokratischen Familie, aus dem Lothringischen. Die Familie muss in der Französischen Revolution fliehen. Das sind bewegte Jahre, da ist er 8, 9, 10, die er auch sozusagen traumatisch durchlebt und sein Leben lang ihnen das verfolgt. Er kommt dann und wird in Preußen aufgenommen, wird Mitglied des preußischen Heeres, aber die unterliegen natürlich nachher in dem Kriegen gegen Napoleon, wo er fast gegen seine eigenen Landsleute antritt. Also er macht eine Odyssee durch, findet seinen Weg ganz lange nicht, beginnt in Berlin zu dichten mit Deutschen, die da in der Romantik eine lyrische Ader entdecken. Aber es ist dann ein zufälliger Aufenthalt in Genf, bei der er so ein bisschen aus Langeweile Botanik sich selber beibringt. Und dann beschließt er, er geht nach Berlin an die Universität und studiert Naturkunde. Und da gerät er an die Richtigen, nämlich Professoren, Dozenten, die ihm die ganze Breite der Naturkunde vermitteln, die auch ihn für sehr talentiert halten, ihn gut ausbilden. Und dann ergibt sich diese Chance und wird von allen Seiten unterstützt, weil man sich auch erhofft, dass jemand wie er dann bei solch einer lebensgefährlichen, aber auch das Leben bestimmenden Expeditionen viel Material sammelt, was man dann in Berlin am Naturkundemuseum auch in den Sammlungen gut verwenden kann.
Auf dieser Reise nun schreibt Chamisso alles mit in Form von Weltreisetagebüchern, die erst jetzt transkribiert wurden und die Sie, Herr Glaubricht, als ja, wichtigste Quelle einschätzen dieser wissenschaftlichen Arbeit. Wie schreibt er denn hier der Dichter als Naturforscher?
Ja, das hat uns überrascht. Wir haben da tatsächlich ein eigenes Forschungsprojekt auf die Beine gestellt, nachdem wir im Nachlass diese in Leder gebundenen Tagebücher gefunden haben. Das sind zweimal so knapp 400 Seiten Tagebuch. Die sind teilweise akribisch geführt, also wirklich Tagebücher, wie der Name sagt, wo tagtäglich mitgeschrieben wird, wo man sich befindet, welche Tiere man an Bord gehievt hat. Man muss dazu wissen, die haben ja, wenn sie Delfine, Haie harponiert haben, das vor allen Dingen gemacht, um sich unterwegs zu verpflegen. Und der Naturforscher hat davon profitiert, weil er dann die Skelette, dann aber auch manchmal die Eingeweide, Würmer und anderes entdeckt hat. Und Chamisso zeichnet das alles auf und wir können heute eine Lebewelt wieder entstehen lassen durch seine akribischen Notizen. Manchmal sind die kryptisch, also wirklich nur ein Begriff Schnepfe an Bord gesehen. Und da muss man dazu wissen, dass Schnepfen zum Beispiel, Schnepfenvögel im Pazifik gar nicht heimisch sind, dass sie da Zugvögel sind. Und heute wissen wir, dass die 10.000, 12.000 Kilometer nonstop zwischen Alaska und Neuseeland über den Pazifik fliegen. Und wenn da ein Segelschiff ist, dann sind diese ermüdeten, erschöpften Tiere natürlich halsfroh, wenn sie da zwischenlanden können. Und so werden sie dann häufig auch Beute eines Naturforschers, der darüber aber auch Tagebuch führt. Und es war eine wirklich akribische Arbeit notwendig, das erstmal zu entziffern, zu transkribieren. Das haben wir parallel gemacht und das war jetzt für die Biografie natürlich eine völlig neue Quelle, die wir da erschließen konnten.
Fast 3 Jahre dauerte die Reise. Um die halbe Welt. Die Nordostpassage wird nicht gefunden. So viel darf man verraten. Das ist allgemein bekannt. Was entdeckt denn Adelbert von Chamisso als Forscher? Was sind, Herr Glaubricht, so auch aus heutiger Sicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Also eine ganz wichtige Erkenntnis für die Biologie ist etwas, was wir als Generationswechsel heute kennen. Das muss man sich so ein bisschen wie die Metamorphose vorstellen. Wir kennen das von der Kaulquappe, die im Wasser lebt, dann zu einem Frosch wird. Aber da ist es, oder wir kennen das von Schmetterlingen, die aus einer Raupe dann zu einem geflügelten Insekt wird. Aber hier ist es, was Chamisso entdeckt, und zwar an marinen Tieren. Das sind einmal Manteltiere, das sind so Tiere, die aber auch ähnlich wie das Quallen machen, so einen Wechsel durchlaufen. Und zwar nicht das einzelne Tier wie bei der Metamorphose, sondern bei diesem Generationswechsel wechseln sich ganze, wie der Name sagt, Generationen ab. Das kommt bei vielen Parasiten vor, das kommt bei vielen Meerestieren vor. Und Chamisso beobachtet das zusammen mit dem Bordarzt als erster bei einer Windstille nördlich von Teneriffa. Das Segelschiff dümpelt da im Wasser. Keiner an Bord hat wirklich etwas zu tun. Sie kommen auch nicht voran, sind da gefangen und dann halten sie ein Fahnentuch ins Wasser, also das dünnste Gewebe, was sie finden können. Und in einem Eimer merken sie dann, sind so transparente Tiere und sie erkennen, die haben unterschiedliches Aussehen und die beiden, Chamisso und Eschholz, haben die Idee, das sind dieselben Tiere in unterschiedlichen Stadien, die sich da wiederfinden. Mhm. Und sie beschreiben das, aber Chamisso scheint da gar nicht so ganz wohl dabei zu sein, denn er hat ja vorher den Peter Schlemihl geschrieben, er wird als Märchendichter bekannt und jetzt macht er etwas, eine Entdeckung, die tatsächlich märchenhaft klingt, dass sich da so Generationen von Tieren, die unterschiedlich aussehen, abwechseln. Und er schreibt, ich habe in meinem Leben wohl Märchen geschrieben, aber als Naturforscher lege ich Wert darauf, hier nur die Fakten zu beschreiben. Und das hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis dann andere Biologen erkennen, dieser Märchendichter, der Autor des Schlemihls, der hat hier etwas ganz Geniales der Natur entdeckt, ein grundlegendes Phänomen, das es überall im Tierreich gibt. Das war vielleicht so die eine große Entdeckung und dann hat er im Pazifik die Korallen beim Wachstum sozusagen bei ihnen zugesehen. Er hat als erster erkannt, noch lange vor Charles Darwin, wie Atolle entstehen. Und Charles Darwin liest später eine französische Arbeit von Adelbert von Chamisso und ist selber dann auf der Beagle-Reise ein paar Jahrzehnte später dort unterwegs. Und wir schreiben heute Darwin diese Theorie von der Entstehung der Atolle zu, aber er hat davon profitiert, dass Chamisso da die richtigen ersten Beobachtungen gemacht hat und aufgeschrieben hat.
Und wie geht es denn für Chamisso selbst weiter nach dieser Reise? Es beginnt ja doch erstmal so eine schöne Geschichte des Ruhms für ihn jetzt als Botaniker und Wissenschaftler zeitlebens, ne?
Ja, ich glaube, das waren auch dann wieder seine Berliner Professoren. Als er zurückkommt, sagt man ihm, also das, was du da beobachtet hast, diesen Generationswechsel, das musst du unbedingt aufschreiben. Damals war üblich, da eine lateinische Schrift zu verfassen. Chamisso konnte das, hat das auch vorher in seinem Studium gelernt, botanische Beschreibungen und auch solche Tierbeschreibungen anzufertigen. Und er veröffentlicht diese Doktorarbeit über dieses Phänomen des Generationswechsels, bekommt dadurch akademische Würden und Weihen und man macht ihn, weil er seinen Schwerpunkt in der Botanik hat, macht man ihn zu einem zweiten Kustos und Kurator am Botanischen Garten und er arbeitet da über Jahrzehnte ganz fleißig die botanischen Sammlungen auf, die er während der Reise angelegt hat, aber auch anderes Sammlungsmaterial, unter anderem von Humboldt und Bonpland und er macht eine Karriere sozusagen als Botaniker, der in Herbarien arbeitet, also die Grundlage für die Beschreibung von Pflanzen überall auf der Welt legt.
Umso unglaublicher, dass dann so eine unrühmliche Geschichte des Vergessens irgendwann einsetzt. Ihr Buch, glaube ich, ist am Ende ja wirklich eine große Biografie geworden, die den ganzen Chamisso jetzt zeigt. Sie schließen aber auch mit einem Appell. Rettet sein Erbe. Und konkret geht es hier um sein Herbarium mit schätzungsweise 60.000 Pflanzen von bis zu 12.000 Arten. Das liegt jetzt aber zum Großteil in St. Petersburg.
Ja, es war
nicht so der beste Ort gerade.
Ja. Es war erstaunlich, er war ja auf einer russischen Expedition, aber man hat ihm neben einem ganz geringen Gehalt anfangs zugesichert, dass er sein gesammeltes Material tatsächlich nach Abschluss der Reise, die in St. Petersburg endet nach 3 Jahren, dass er das tatsächlich nach Preußen ausführen darf. Das ist durchaus ungewöhnlich, weil es eine russische Expedition ist, aber wie gesagt, sie diente ja auch dazu, den Pelzhandel einer Aktiengesellschaft zu befördern. Und man war gar nicht so sehr an der Naturkunde an sich interessiert. Und Chamisso hat gesagt, ich nehme dieses Material mit, ihr habt mir das zugesagt, ich beschreibe dieses Material und dann wird es auch eine bekannte Expedition. Wenn ich das nicht mache, dann liegt es da und keiner beschreibt das. Und so kam es dann auch. Und vieles dieses Materials ist in sein privates Herbarium gewandert. Das waren 10.000 bis 12.000 Pflanzen, ein großes Großteil beschrieben, aber eben auch noch viele unbeschriebene Pflanzenexemplare. Und er hatte dann 7 unmündige Kinder 1838 hinterlassen bei seinem Tod. Und die musste er versorgen. Und er hat testamentarisch verfügt, dass man dieses Herbarium, sein Privatherbarium, verkauft. Und in Europa, in Berlin, hat man dafür kein Interesse gefunden, was häufig bei Museen und solchen musealen Sammlungen bis heute der Fall ist, dass da gar nicht oder zu spät erkannt wird, was man da für Schätze hat. Und zwei Forscher in St. Petersburg, damals war das ja europäisch durchmischt, das waren gar keine russischen Forscher, sondern aus anderen Teilen Europas dort arbeitende, die hatten erkannt, was das für ein Schatz ist und haben es für 4.000 Rubel für die Akademie in St. Petersburg, damals Hauptstadt des russischen Reiches, des Zarenreiches, erworben. Und es hat eine Odyssee durch die verschiedenen Institutionen in St. Petersburg gemacht, liegt heute noch dort und ist bedauerlicherweise überhaupt nicht erschlossen. Es ist auch nicht kuratiert. Es gibt dort keine Versorgung an dieser Institution. Man kümmert sich nicht um diese Pflanzen, wie man sich um viele, viele andere Dinge nicht kümmert. In Russland ist das im Augenblick nun auch das geringste Problem, muss man sagen. Und das ist natürlich ein Kulturerbe und ein wissenschaftlicher Schatz. Und es ist wirklich ein Skandal und ein Jammer, dass es nicht gelungen ist, sich darum adäquat zu sorgen. Und jetzt ist es natürlich auch für eine internationale Gemeinschaft kaum möglich, den Russen da unter die Arme zu greifen und diesen Schatz aufarbeiten zu lassen.
Aber vielleicht wird durch Ihr Buch, Herr Glaubrecht, das Interesse der Öffentlichkeit dafür geschärft. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und nicht nur den Dank der Wissenschaft, sondern viel Ruhm beim Publikum wird Ihnen hoffentlich Ihr dieses Buch eintragen. Dichter, Naturkundler, Welterforscher Adelbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. Jetzt im Galliani Verlag erschienen mit 688 Seiten für 36 Euro. Nun zu einem Sachbuchklassiker, an den sich die Älteren unter uns bestimmt sofort erinnern, aber auch die jüngere Generation liest immer noch die Anleitung zum Unglücklichsein. In den frühen 1980er Jahren erschien, millionenfach weltweit verkauft, wird der Band des Philosophen und Psychotherapeuten Paul Watzlawick immer wieder aufgelegt. Und jetzt gibt es eine ganz neue Fassung als Hörbuch. Unser Autor Tobias Wenzel hatte sich angehört und findet den Stoff aktuell und humorvoll wie einst.
Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.
Zitiert Paul Watzlawick zu Beginn seines Bestsellers eine Redensart, um dann fortzufahren.
Es ist höchste Zeit, mit dem jahrtausendealten Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lang hat man uns eingeredet und haben wir treuherzig geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück bescheren wird. Dabei ist der Begriff des Glücks nicht einmal definierbar.
Offensichtlich war der österreichische Psychotherapeut Watzlawick, der Jahrzehnte in den USA lebte, genervt von den dort besonders beliebten Lebenshilfe- und Selbstoptimierungsbüchern. So ist seine Anleitung zum Unglücklichsein als eine ironische Reaktion darauf zu verstehen. Auch 40 Jahre nach dem Erscheinen der Erstausgabe macht dieses witzige und gewitzte Anti-Buch diese Einführung in die brauchbarsten und verlässlichsten Mechanismen der Unglücklichkeit großen Spaß. Und das umso mehr, als es Christoph Maria Herbst eingelesen hat. Er ist die perfekte Besetzung, um Watzlawicks Komik, die oft mit feiner Ironie beginnt und dann mit wuchtigem Humor endet, maximal wirken zu lassen. Etwa in dem Kapitel, in dem Watzlawick sich folgende Geschichte ausdenkt. Ein Mann möchte ein Bild an die Wand hängen, ihm fehlt aber ein Hammer. Den möchte er sich bei seinem Nachbarn ausleihen. Aber dann stellt er sich vor, der Nachbar könne ihm den Hammer womöglich verweigern.
Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn unser Mann an, »Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!«
Sich das Schlimmste ausmalen, eine perfekte Methode, um sich und andere unglücklicher zu machen. Dass dieser heitere Text von einem ernsthaften Wissenschaftler geschrieben wurde, ahnt man hier und da. Watzlawick setzte sich etwa, passend zu der Geschichte mit dem Hammer, auch als Forscher mit Scheinwirklichkeiten auseinander. Auch war er der Meinung, die Psychotherapie müsse in der Gegenwart ansetzen und nicht in der Vergangenheit. Daraus speist sich im Buch sein ironischer Ratschlag, das Unglück in der Verherrlichung der Vergangenheit zu suchen. Watzlawick streut unterhaltsame Beispiele aus der Literatur ein. Die sei gerade dann herausragend gut, wenn es ums Unglück gehe.
Dantes Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso. Jedermanns Sturz reißt mit. Die ihn schließlich rettenden Engelchen wirken peinlich. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen.
Großartig sind die Übungen des Psychotherapeuten. So rät er etwa, sich in einen Sessel zu setzen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, in eine Zitrone zu beißen.
Bleiben Sie im Sessel sitzen, weiterhin mit geschlossenen Augen, und verschieben Sie Ihre Aufmerksamkeit von der Zitrone auf Ihre Schuhe. Es dürfte nicht lange dauern, und Sie werden bemerken, wie unbequem es eigentlich ist, Schuhe zu tragen.
Anleitung zum Unglücklichsein ist hochamüsant. Ein intelligenter Bestseller, der ein bisschen glücklicher macht, indem er uns die Wege zum Unglück augenzwinkernd aufzeigt.
Unglücklich sein kann jeder. Sich unglücklich machen aber will gelernt sein. Dazu reicht etwas Erfahrung mit ein paar persönlichen Malheurs nicht aus.
Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Die ungekürzte Lesung mit Christoph Maria Herbst, jetzt im Audioverlag als Hörbuch erschienen auf 2 CDs für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lernen wir, weniger ängstlich zu sein mit einem neuen Kinderbuch der Autorin Christine Rickhoff, das so heißt: Keine Angst vor der Angst. Ein Buch, wie 100 Freundinnen und Freunde, Checker Tobi, Mutzi Mabuse und andere Stars erzählen, wie sie ihre Ängste überwinden. So, ziemlich episch, und erklären lassen wir uns das alles von Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion aus diesem Studio. Hallo.
Hallo.
Ja, was ist das Buch für ein Buch, Kim? Therapeutischer Ratgeber für die ganz Kleinen?
Also ich würde sagen, es ist so eine Geschichte, die mitnimmt, ein Buch, das mitnimmt, das eigentlich unter dem Motto steht: Du bist nicht alleine. Angst ist universell, Angst haben alle, das kennen große, kleine, junge, alte. Und die Idee dieses Buches ist dann eben auch entsprechend einfach und bestechend, aber auch gleichzeitig. Jetzt hat hier die Autorin 100 Menschen nach ihren Ängsten befragt und die Antworten dann eben in das Buch gepackt. Die beste Hilfe zur Selbsthilfe ist sowas ja eigentlich, denn jede Geschichte, jedes Beispiel zeigt, Angst hat zwar ganz viele Gesichter, aber es gibt auch zahlreiche Strategien, um mit ihr umzugehen.
Sind es wirklich 100 Freundinnen und Freunde? So ein paar Prominente werden im Titel genannt?
Ja, ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Spiel mit dem Freundinnen und Freunde, weil das, was ja hier erzählt wird, ist ziemlich intim, wenn man so will. Da erzählt jemandem etwas Vertrautes, etwas, ich erzähle dir mal, wie es mir gegangen ist mit meiner Angst. Aber was es eben auch zeigen soll, Sie haben es schon gesagt, es sind ein paar bekanntere Namen dabei. Thomas Müller oder Lina Larissa Strahl, das ist die ehemalige Bibi-Darstellerin, das ist natürlich für Junge. Dann sind auch ganz unbekannte Menschen dabei, das ist einfach auch wichtig. Das soll aber eben zeigen, Angst, da hilft eben auch kein Geld, da hilft auch kein Ruhm, sondern es gibt eben Strategien, wie ich da rauskomme und anhand derer ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann.
Peter Maffay soll auch dabei sein, habe ich gelesen. Genau. Was erzählen die denn alle von ihren Ängsten?
Das ist sehr unterschiedlich. Also da ist zum Beispiel Emil, der hat Angst vor dem Skelett unter seinem Bett. Das ist also der Klassiker der Ängste bei Kindern. Und der erzählt dann eben, dass er, als er Harry Potter dann kennengelernt hat, hat er diesen Ridiculous-Zauber kennengelernt. Das ist der Zauber, wo man sich die Angst verbildlich darstellt und man macht sie lächerlich. In seinem Fall zieht er jetzt dem Skelett ein Blümchenkleid an. Aber da ist auch eine Haiforscherin, die eben erzählt, als sie klein war, hatte sie Angst vor einer Tiefgarage zusammen mit ihren Freunden. Und dann haben sie sich lange überlegt, meiden wir jetzt die Tiefgarage, die aber gleichzeitig ganz cool war zum Skaten. Und dann haben sie einen Kassettenrekorder in diese Tiefgarage gestellt und haben das aufgenommen und haben dann gemerkt, wir nehmen ja gar nichts auf, also sprich, da ist nichts. Und sie sagt eben jetzt heute als Haiforscherin, das Wichtige ist, erforscht die Sachen, lernen sie kennen, dann nimmt ihr das auch was von der Angst. Also da bezieht sie sich natürlich auch auf ihre Heilstudien. Und so geht das immer weiter, dass eben Angst auch meine Ermunterung sein kann, zu sagen, nee, stopp, da traue ich mich wirklich nicht. Also Angst ist auch nicht immer schlecht. Und so werden hier alle Facetten der Angst eigentlich durchgespielt anhand dieser 100 Menschen, die hier ihre Antworten geben. Und tatsächlich ist es so, je mehr Antworten man liest, umso mehr versteht man, und das habe ich ja schon mal vorhin gesagt, dieses Ich bin nicht alleine. Viele Menschen haben das schon erlebt und sie haben es überlebt. Und das ist ja genau der erste Schritt, um mit Angst überhaupt umzugehen.
Das heißt also, es werden ganz konkrete Tipps gegeben von den 100 Freundinnen und Freunden, wie man Angst jeweils überwindet.
Genau, also sie erzählen entweder ihre eigene Geschichte, eben mach es lächerlich, deine Angst, wenn es darum geht, sie lächerlich zu machen. Aber es gibt ja auch wirklich richtige Anleitungen zum Atmen, zum richtigen, sich mal kurz zu fokussieren, mal kurz innezuhalten. Eine Übung, die fand ich ganz toll, da soll man mit der linken Hand jeweils den Finger der rechten in die Hand nehmen, also angefangen beim Daumen, und dann soll man die so nacheinander durchtasten, immer den Namen dazu benennen, sagen, jetzt halte ich den Daumen fest, jetzt halte ich den Zeigefinger fest und so weiter, bis hin zum kleinen Finger, und das Ganze mit der rechten Hand auch nochmal machen. Das beruhigt tatsächlich. Ich habe das probiert. Auch wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, dann holt einen das runter, weil das so eine Reduzierung auf das Körperliche ist. Atmen ist ja auch ganz wichtig. Also wirklich die Atmung mal zu kontrollieren. Im Yoga macht man das viel. Hier sind auch Yoga-Lehrerinnen und Lehrer in dem Buch drin, die dann eben sagen, manchmal hilft es, die Atmung eben ganz schnell absichtlich zu verschnellern, so eine Feueratmung, und dann wieder ganz langsam ein- und auszuatmen. Also man kann das kontrollieren, und genau darum geht es, weil Angst, wo entsteht die? In den Ursprüngen unseres Gehirns, und da kann man sie auch wieder abholen.
Wie ist denn das Buch gestaltet und aufgemacht? Ich bin ja schon am Üben mit den Fingern.
Sehr gut, wir machen das nachher nochmal genau weiter. Nein, also pro Doppelseite wird dir jeweils eine Person vorgestellt, links ein Foto, rechts der Text. Die Fotos sind dabei immer so ein bisschen lustig illustriert und verfremdet, und jede Antwort ist auch nochmal in so einer Sprechblase sozusagen das Fazit als Geheimtipp zusammengefasst. Und das lädt wirklich so ein bisschen zum Blättern ein, man kann dann mal hier hinkommen. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere eines Ratgebers. Ist ein Bilderbuch fast so, und wenn man will, durch die Illustrationen kann man eben auch lachen, auch das ja wichtig, lach auch mal über deine Angst. Ich glaube, dass Kinder bis 10 Jahren sich das nicht unbedingt ganz freiwillig alleine angucken. Da muss es schon jemanden geben, der sich mit ihnen da zusammen hinsetzt, mit ihnen zusammen anguckt, aber auch das passt. Am besten holt man sich ja Hilfe, kommt mit anderen zusammen. Tatsächlich ist das Konzept, das das Buch hat, ein wirklich bewährtes und sehr, sehr gutes. Es gibt ja so Vorgängerbücher wie It's Okay Not to Be Okay oder Seelenleben. Und das zeigt einfach, je mehr Einblicke man in die Psyche gibt, in Ängste gibt, je mehr man enttabuisiert, umso mehr hilft das jungen Menschen, eben Krisen und Ängste früh zu erkennen und dann auch zu verstehen.
Keine Angst vor der Angst. Das Kinderbuch von Christine Rickhoff und der Illustratorin Felicitas Horstschräter ist jetzt im Oettinger Verlag erschienen, hat 224 Seiten, kostet 18 Euro für Kinder von, wie gehört, 5 bis 10 Jahren. Und uns hat es Kim Kindermann empfohlen. Besten Dank dafür. Seit wenigen Minuten ist sie öffentlich, die neue internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU. Das Ergebnis ist, man kann es kaum anders formulieren, verheerend. Ein Viertel aller deutschen Kinder kann nicht ausreichend lesen. Und schon die letzte Studie 2016 war erschreckend. Auch daraufhin hat die prominente Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boye eine sogenannte Hamburger Erklärung initiiert und sich mit vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten direkt an die damalige Bildungsministerin Anja Karliczek gewandt. Jedes Kind muss lesen lernen. Das war die Forderung. Kirsten Boye ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Morgen.
In der früheren Studie, Frau Boye, war es noch jedes fünfte. Jetzt ist es jedes vierte Schulkind, das in Deutschland gravierende Leseschwächen aufzeigt. Frau Boye, warum schaffen es deutsche Grundschulen anscheinend nicht, dass alle Kinder lesen lernen?
Also wir dürfen das nicht nur den Grundschulen anlasten. Das Problem beginnt ja schon sehr, sehr viel früher. Wir haben sehr viele Kinder inzwischen, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, die also nicht mit ausreichenden Sprachfähigkeiten in die Schule kommen, die wir aber dringend, dringend, dringend als Erwachsene auf dem Fachkräftemarkt brauchen würden. Wir brauchen diese Kinder und wir müssen dafür sorgen, dass sie qualifiziert werden. Wir müssen also schon weit vor der Grundschule einsetzen und müssen dafür sorgen, dass alle Kinder mit ausreichenden Sprachfähigkeiten in die Schule kommen. Das wäre dann Aufgabe von Kitas oder von Vorschulklassen. Und die jeweiligen Lehrkräfte müssten auch qualifiziert sein dafür. Dann zeigt ja auch die neue IGLU-Studie wieder, dass an unseren Grundschulen zum Teil so ganz einfache Dinge vernachlässigt werden, die in anderen der untersuchten Ländern selbstverständlich sind. Zum Beispiel, wie viel gelesen wird. Während im Durchschnitt der anderen Länder in der Woche 200 Minuten auf das Lesetraining verwendet werden, sind es in Deutschland nur 141. Lesen ist aber eine Fähigkeit, die man durch Üben lernt, genau wie Fußball spielen oder Klavier spielen. Da muss ich trainieren. Ich werde sonst nie ein guter Pianist und ich werde nie eine gute Fußballspielerin. Und ich werde nie gut lesen lernen, wenn ich nicht übe. Das wird in unseren Schulen noch viel zu wenig berücksichtigt. Aber wir haben natürlich auch viel zu wenig Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen. Das heißt, das Problem geht weit, weit zurück, bis hin zur Ausbildung der Lehrkräfte.
Sie haben sich, Frau Beuhe, ja direkt in der Hamburger Erklärung an die Politik gewandt. Man ist ja schnell beim Vorwurf, die Politik versagt mal wieder. Hat sie?
Ja, ich denke, das Ergebnis zeigt, dass sie hat. Wobei es durchaus einzelne Versuche gegeben hat, die Dinge zu verbessern. Aber unser Problem ist ja, dass wir Bildungsföderalismus haben und dass jedes Bundesland für sich selbst Lösungen finden muss. Das ist das erste Problem. Und wenn Bundesland A Maßnahmen und Methoden anwendet, die wunderbar funktionieren, dann weiß Bundesland G vielleicht überhaupt nicht davon oder selbst wenn es davon wüsste, würde es sie nicht übernehmen. Aber ein weiteres Problem ist, dass durch den Bildungsföderalismus die Finanzierung all dieser Maßnahmen bei den Bundesländern oder für die Sprachförderung in Kitas bei den Kommunen liegt, die finanziell ohnehin massiv, massiv überfordert sind. Während das Problem ja ein Problem auf Bundesebene ist. Es ist der Bundeskanzler, der nach Kenia gereist ist, um Fachkräfte anzuwerben. Das waren nicht die Bildungsminister der einzelnen Bundesländer. Und diese Kinder, die nicht lesen können, die werden uns später als Fachkräfte fehlen. Aber im Augenblick erscheint es noch nicht so akut, dass sie nicht lesen können. Da merken wir ja als Gesellschaft nichts davon. Das tun wir erst, wenn sie die Schule verlassen und keinen qualifizierten Beruf lernen können. Und das wissen wir seit PISA 2000. Schon damals konnten 21% der Schüler nicht ausreichend lesen, als sie
Diese IGLU-Studie ins Werk gesetzt, nach dem PISA-Schock, wie man damals gesagt hat. Aber in diesen 20 Jahren hat es sich nicht verbessert, sondern hat sich verschlechtert. Und es gab ja viele, viele Initiativen, Leseförderkonzepte, Lesebündnisse. Jetzt auf der Leipziger Buchmesse habe ich, glaube ich, 3 Podien gesehen, wo es darum ging, wie bringt man Kinder zum Lesen. Sie sagten vorhin, Sprachkompetenz durch migrantische Familien, wo die Sprache, deutsche Sprache nicht gesprochen wird. Das ist ein Punkt, aber die Studie macht auch klar, dass es soziale Unterschiede ist. Also Kinder aus niedereren Bildungsschichten. Wie kriegt man Kinder denn überhaupt zum Lesen, Frau Beuhe? Also sagen wir jenseits davon, dass es die Schule ist. Ich meine, wenn ich mir mal an meine eigene Kindheit erinnere, ich komme auch aus ganz kleinen Verhältnissen, aber gut, bei uns gab es kein Internet und kein Fernsehen war reguliert. Lesen war das Einzige, was man tun konnte zur Unterhaltung. Da war das irgendwie eine ganz natürliche Sache. Das ist es heute anscheinend nicht mehr.
Das ist es heute nicht mehr. Und so sehr ich mir als Kinderbuchautorin wünschen würde, dass die Kinder viel mehr Bücher lesen, am Startpunkt ist das noch nicht entscheidend. Also wir haben sehr lange darauf gesetzt, durch eine bessere Lesemotivation das Lesen zu fördern. Aber meine Motivation kann unglaublich hoch sein. Solange ich nicht richtig lesen kann, wird mir auch das Bücherlesen keinen Spaß machen. Das ist so, als wenn ich mir einen Jugendlichen vorstelle, der ist hoch motiviert, in der Bundesliga Fußball zu spielen, aber er trainiert einmal im Jahr. Dann wird er nie hinkommen. Seine Motivation reicht nicht. Er braucht das Training, das Training, das Training. Und ähnlich ist es eben mit dem Lesenlernen. Es geht mir nicht primär darum, dass Kinder Bücher lesen sollen. Das wünsche ich mir sehr. Ich habe auch sehr viele Gründe, warum das für die Kinder und die Gesellschaft gut wäre. Aber es geht mir zunächst darum, dass sie so lesen können, dass sie später auch einen Beruf lernen können. Und das können nach der neuen IGLU-Studie ein Viertel unserer Kinder nicht.
Sie haben Frau Beul, auch ein eigenes Buch, ein sehr persönliches Buch über Ihr Engagement und Ihre eigene Lesebiografie geschrieben. Wenn Sie jetzt nochmal die Hamburger Erklärung neu aufsetzen müssen, was wäre Ihre erste zentrale Forderung? Was passieren muss?
Die erste Forderung wäre, dass wir früher ansetzen. Das heißt, dass wir endlich begreifen, es ist nicht nur die Aufgabe der Schule, sondern die Sprachförderung für alle Kinder, die es brauchen, muss schon vor der Schule stattgefunden haben. Die zweite Förderung wäre, dass für all die vielen Maßnahmen, die notwendig wären und von denen wir heute wissen, dass sie tatsächlich Wirkung zeigen, auch Mittel ausgewiesen werden. Und das schaffen nicht die Bundesländer und die Kommunen. Wir brauchen ein Sondervermögen Bildung. Und das, denke ich, werden wir jetzt immer fordern müssen, auch wenn der Bund für Bildung nicht zuständig ist. Für die Finanzierung kann er zuständig sein, weil Länder und Kommunen es unmöglich alleine schaffen können.
Kirsten Beuer, die Kinder- und Jugendbuchautorin, über die neueste IGLU-Studie zur Lesekompetenz. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Beuer. Alles Gute.
Vielen Dank Ihnen.
Straßenkritik.
Ich bin Lisa Kowalewski und zuletzt habe ich Sapiens, der Aufstieg, gelesen. Also das Graphic Novel basierend auf dem Buch von Yuval Harari. Der Graphic Novel ist von Daniel Casanave und David van der Meulen. Da wird verbildlicht und visualisiert, wie Homo sapiens sich als Spezies irgendwie durchgesetzt hat in der Geschichte. Mit allen ihren einprogrammierten Fehlern, Herausforderungen, Eigenschaften. Und es ist ganz spannend, weil da viel über Verhalten, gesellschaftliche Regeln und so gesprochen wird. Und ich bin ein Fan von Graphic Novels, weil man das halt dadurch viel besser verdauen kann und irgendwie da ganz anders einsteigt.
Aus Berlin kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Lisa Kowalewski hat mitgemacht und empfiehlt uns diese Graphic Novel von Yuval Noah Harari. Im CH Beck Verlag ist der Band erschienen. 248 Seiten, kostet 25 €. Übersetzt aus dem Englischen von Andreas Wirtensohn.